Ja, und heute haben wir ein spannendes Thema, wie wörtlich darf ich oder soll ich die Bibel nehmen? Ich würde gerne einfach mit einer Frage einsteigen und sagen, wie wörtlich willst du denn die Bibel nehmen? Ja, das wäre sozusagen die Frage, die du dir möglicherweise am Ende dieser Predigt beantworten könntest. Meist ist ja diese Frage nach der Wörtlichkeit der Bibel an den Fragen der Lebensführung aufgehängt. Muss ich dieses oder jenes tun oder das oder jenes lassen? Manchmal natürlich auch an offenen Fragen des Bibelverständnisses. Zum Beispiel, stimmt es wirklich, dass über 600.000 Männer mit ihren Familien aus Ägypten herausgezogen sind? Wie kann eine so große Schar überhaupt durch die Wüste gezogen sein? Auch da habe ich übrigens eine Lösung, aber die sage ich euch hier nicht in der Predigt. Hat Jesus wirklich die Kranken geheilt? Hat er Tote auferweckt und den Sturm auf dem Meer gestillt? Oder ist das alles nur symbolisch zu verstehen? Also so gibt es viele Fragen nach der Wörtlichkeit der Bibel. Jetzt ist ja ganz interessant, dass sowohl am Donnerstag als auch im Sonntaggottesdienst hier im CT Marburg wir eine Reihe über die Bibel haben. Ich komme gerade im Doppelpack und habe am Donnerstag über die Frage der Zuverlässigkeit der Bibel gesprochen. Wie zuverlässig ist die Überlieferung und so weiter? Das werde ich natürlich jetzt nicht sagen, weil ihr könnt das ja nachhören auf der CT Homepage. Sondern ich werde heute mich besonders auf das Thema der Wörtlichkeit der Bibel beschränken. Muss ich das, darf ich das, soll ich das irgendwie wörtlich nehmen, was da steht, oder nur so bildlich und symbolisch? Manche Zusagen der Bibel nehmen wir ja gerne sehr, sehr wörtlich. Zum Beispiel, ich habe dich je und je geliebt, deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das nehmen wir gerne wörtlich, ja. Das ist so, das tut uns gut. Oder dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Auch das möchte ich sehr gerne fast wörtlich nehmen, dass so eine Leuchte so vor meinem Fuß immer geht und das Licht dann, dass ich weiß, auf welchem Weg ich sozusagen gehen soll. Manche finden wir nicht ganz so angenehm. Und Monika hat es schon gesagt, der heutige Wochenspruch. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Übrigens gibt es eine kleine Mini-Andacht von mir auf ERF, die du auch auf meiner Facebook-Seite heute findest. Aber wahrscheinlich hat Monika noch eine bessere Erklärung als ich. Manchmal ist das, was wir mögen und das wir nicht ganz so mögen, relativ nah beieinander. Zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 19. Da heißt, da schreibt Paulus, der feste Grund Gottes besteht und hat ein Siegel, also bum, 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 das stimmt. Der Herr kennt die Seinen. Ach toll, das nehme ich gerne wörtlich. Ja. Der Herr kennt sogar mich und euch alle, die Seinen. Und dann direkt, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. Das heißt, ich muss ehrlich sein in meiner Steuererklärung. Ja, ich soll meine Frau nicht dauernd anschreien. Ich soll mich um Gerechtigkeit bemühen. Also ganz nah beieinander, diese beiden Aspekte. Natürlich, und das ist meine Antwort, und damit könnte ich mich eigentlich schon hinsetzen, natürlich sollen und dürfen wir die Bibel zunächst einmal ganz wörtlich nehmen. Das war ja eine der Wiederentdeckungen auch der Reformationszeit. Nämlich die Claritas, die Klarheit der Heiligen Schrift und damit verbunden die Veritas, die Wahrheit der Heiligen Schrift und damit verbunden und daraus folgend die Auctoritas, die Autorität, die Gültigkeit der Heiligen Schrift. Claritas, Veritas und Auctoritas. Und man wandte sich gegen diese Auffassung vom vierfachen Schriftsinn. Ursprünglich gab es nur den dreifachen bei Origenes. So wie es Körper, Seele und Geist gibt, gibt es sozusagen, sagte er, in der Bibel auch drei Sinne, den körperlichen Sinn. Jesus läuft über das Wasser, der läuft über das Wasser, wörtlich. Dann der seelische, der etwas allegorische Sinn. Er läuft über die Wogen der Zeit oder so. Und dann der geistliche Sinn. Ich weiß jetzt nicht, was in diesem Fall wäre. Und dieser dreifache Schriftsinn ist dann zu einem vierfachen Schriftsinn geworden. Könnt ihr alles nachlesen. Bei Wikipedia steht es relativ okay. Ich habe es mir hier alles runtergeschrieben und reinkopiert. Aber wenn ich jetzt alles wiederhole, ist die Predigtzeit vorbei. Also die Zeit der Reformation hat, und das war nicht nur Luther alleine, das waren schon die Humanisten und das waren dann die ganze Bewegung und das war auch in der Kirche immer schon ein Kampf, weil zum Beispiel Johannes Chrysostomus und Basilius der Große haben sich gegen dieses allegorische von Origenes schon gewandt. Also der Kampf war, muss ich das, darf ich das, soll ich das wörtlich nehmen? Oder geht es jetzt irgendwie darum, da verborgenen Sinn zu finden? Ich habe da mal eine ganz interessante Erfahrung gehabt, als ich im Sudan war. Vor vielen Jahren, Mitte der 80er Jahren, ein Freund von uns, Gerhard Lichtentäler, war da noch bei OM. Inzwischen ist er jetzt in Kairo bei der GEZ. Auf jeden Fall, Gerhard und ich wohnte in dem OM Boys House. Das war sehr spannend. Wir hatten öfters Sandstürme, mussten immer schön fegen. Es gab keinen Strom, nachts war heiß. Naja, auf jeden Fall war es der Sommer und so gegen, nach 11 Uhr hat es dann abgekühlt auf 40 Grad. Das war schon mal ganz gut. Und dann sind wir also nach Khartoum Nord gefahren. Da war eine Kirche, Evangelical Church, die ist inzwischen übrigens sehr bedroht. Die sudanesische Regierung will die platt machen. Das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall sind wir da und da war ein alter ägyptischer Pastor, Sheikh, wie irgendwie hieß er. Und der war irgendwie so groß wie ich, aber nochmal dreimal so groß. Und der saß in seinem Garten, weil drin war es ja zu heiß, obwohl es schon 10:30 abends war. Ein leichtes Lüftchen. Und er sagte zu uns, wir reden mit euch, weil wir hatten ein Anliegen. Da sind wir extra rübergeradelt von Khartoum nach Khartoum Nord, über den Nil rüber und so, waren jetzt da. Und dann sagte er, ja, aber ich leg erst mal hier das Buch Hohelied zu Ende aus. Ja, er saß da seine Frau war da und die Schar der Töchter und deren Freundinnen und Cousinen, keine Ahnung, es waren nur junge Frauen, keine Ahnung warum, und zwei, drei jeweils saßen die da alle. Und er war gerade bei einem Vers aus Hohelied 6 oder 3, da heißt es, komm herab ins Tal. Und über diesen Vers redete er irgendwie 10 Minuten, dass das nämlich ein Zeichen für die stille Zeit sei, ja, dass wir eingeladen sind in die stille Zeit, mit Gott zu beten und so weiter. Und da habe ich gedacht, meine Güte, nee, wir sind jetzt gerade bei Kapitel 3 und der braucht für einen Vers 10 Minuten. Das Hohelied hat 12 Kapitel, der will das jetzt noch ganz zu Ende auslegen, ne? Und wenn das in dieser allegorischen Auslegung weitergeht, also wo enden wir dann, ne? 3 Uhr nachts wird das werden. Als dann irgendwann die Sandwiches kamen, war dann die Auslegung relativ schnell zu Ende. Da war ich dann auch dankbar. Aber das war für mich so eine Urerfahrung dessen, was allegorische Auslegung bedeutet. Du nimmst also irgendwas, ne? Er geht ins Tal herab und dann ist das sozusagen ein Bild für die stille Zeit. Jetzt ist nichts gegen stille Zeit zu sagen und die Bibel sagt auch, betet ohne Unterlass. Oder Jesus zog sich zurück. Also man könnte auch einen klaren Bibeltext dafür nehmen. Man muss nicht unbedingt das Hohelied mit seinen romantischen und so weiter Dingen dafür bemühen, um jetzt unbedingt die Bedeutung der stillen Zeit zu unterstreichen. Also da haben die Reformatoren reingehauen und haben gesagt, die Klarheit der Bibel ist wesentlich. Und so stand auch Luther in Worms vor Kaiser und Reich und sagte, wenn ich nicht durch klare Vernunft gründe und durch die Heilige Schrift überzeugt werde, dann ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Er hat gesagt, ich habe eine Klarheit, die Heilige Schrift gibt eine Klarheit und deswegen will ich nicht durch irgendwelche Traditionen oder Winkelzüge der Auslegung oder dreifache und vierfache Schriftsinne irgendwie weggeführt werden davon, sondern wenn ich nicht von der Klarheit der Heiligen Schrift überzeugt werde, dann ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Hier stehe ich nun. Und dann weiß man nicht, hat er gesagt, ich kann nicht anders. Auf jeden Fall hat er noch gesagt, Gott helfe mir. Also wie ist das mit diesem Wörtlichen und der Klarheit? Mark Twain hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Es wäre ja auch mal eine Maßnahme, dass man sagt, ich halte mich jetzt erstmal an das, was ich verstehe und das versuche ich umzusetzen. Und das, was ich nicht verstehe, das versuche ich dann mal so Stück für Stück zu verstehen. Der klare Sinn der Heiligen Schrift, also meine Antwort auf die Frage ist, wie wörtlich darf und soll ich die Heilige Schrift nehmen, würde ich erstmal sagen, natürlich ist sie zunächst einmal wörtlich zu nehmen. Ja, wenn da steht, Jesus weinte in Johannes 11, dann bedeutet das, Jesus weinte. Ja, am Grab von Lazarus. Da brauche ich nichts dran rumzudeuteln. Das nehme ich wörtlich und so ist es. Punkt aus. Klare Kommunikation. Klarheit ist die Grundlage. Jetzt kommt aber der zweite Punkt, nämlich der Zusammenhang ist bedeutsam. Ich weiß nicht, wisst ihr eigentlich, dass in der Bibel steht, es gibt keinen Gott? Ja, das steht in Psalm 53, Vers 2. Es gibt keinen Gott. Steht in der Bibel, ja. Klare Aussage, wörtlich zu nehmen. Der Zusammenhang ist aber wichtig, nämlich da heißt es, der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ja? Sie handeln alle verderbt und tun abscheuliches Unrecht, da ist keiner, der Gutes tut. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Also wenn du diesen Satz, es gibt keinen Gott, aus dem Zusammenhang reißt, dann kannst du sagen, die Bibel behauptet, es gibt keinen Gott. Ja, also der Zusammenhang ist wesentlich. Und das ist jetzt natürlich in einem ganz, ganz kleinen Umfeld, allein am Anfang dieses Psalms 53, aber auch, und das ist das noch Wesentlichere, dass es im Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift einen Zusammenhang gibt. Und das ist das, was die Reformatoren mit dem Prinzip ausgedrückt haben, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Scriptura sacra et ipsam, se ipsam explicat. Scriptura se ipsam explicat. Die Heilige Schrift legt sich selbst auf. Also ist nicht nur das Prinzip sola scriptura, die Schrift allein in ihrer Klarheit, ist unser Maßstab, das, was die Reformatoren sagten, sondern sie sagten auch die ganze Heilige Schrift, tota scriptura, die ganze, nicht nur sola, sondern auch tota. Ihr merkt, wie hilfreich es ist, ein bisschen Lateinisch mal zu können. Jedenfalls ist das hier ja auch ein Unterricht in Latein. Okay. Also das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift ergibt ein Gesamtbild, in der ich dann auch einen einzelnen Abschnitt und vielleicht auch eine für mich schwierig verstehbare Frage einordnen kann. Deswegen müssen wir immer das ganze Bild sehen. Dann werden wir vor willkürlicher Auslegung und vor Irrtum bewahrt. Also gibt es neben der Claritas der Heiligen Schrift auch ihre Totalitas. Die ganze Heilige Schrift ist uns von Gott gegeben. Zur Weisheit, zur Rechtleitung und so weiter. Das nennt man das Schriftzeugnis. Was ist das, was die Heilige Schrift als Ganzes bezeugt? Ich habe bei uns in der Kirchengemeinde in Duisburg-Beek, wo ich herkam, wir waren so ein bisschen reformiert geprägt, haben wir den Heidelberger Katechismus im Konfirmandenunterricht gelernt. Gott sei Dank nicht, also schade, nicht den ganzen, aber doch einige Sachen. Und wir wurden dann auch richtig geprüft. Und das Interessante beim Heidelberger Katechismus, zum Beispiel Frage 1, was ist dein einziger Halt im Trost und Halt im Leben und im Sterben, geht ja los, dass ich im Leben und im Sterben mit Leib und Seele nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünde vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch von Herzen willig, durch seinen Geist von Herzen willig und bereit, fortan ihm zu dienen. Habe ich noch? Ja, das ist aber nur der erste, den kann ich nur. Das Wichtige ist, dass jeder dieser Fragen und Antworten mit einer Latte von Bibelstellen untermauert ist. Das heißt, wenn du den Heidelberger Katechismus richtig liest, liest du die Frage und die Antwort und dann liest du die Bibelstellen, die da angegeben sind. Das heißt, der Heidelberger Katechismus lebt von dem Schriftzeugnis. Und das ist ja letztlich die Verantwortung, die wir haben, auch wenn wir den Glauben weitergeben, wenn wir lehren, dass wir wissen, dass das, was wir sagen, im Rahmen und im Sinne des gesamten Zeugnisses der Heiligen Schrift ist. Jetzt könnte man viele Beispiele anführen. Es ist also wichtig, die ganze Heilige Schrift zu nehmen. Manchmal gibt es ja so bei bestimmten Themen, die ich jetzt nicht nehmen will im Einzelnen, wird gesagt, ja, Jesus hat da ja nichts zugesagt. Ja, aber ist das ein Argument aus dem Schweigen heraus? Wenn man aber weiß, Jesus hat sich ja in das Gesamtzeugnis des Alten Testamentes hineingestellt. Also kann ich sozusagen aus einer Stelle heraus eine Ableitung ziehen? Oder muss ich sagen, was sagt die gesamte Heilige Schrift zu irgendeinem Thema? Also die Klarheit der Heiligen Schrift, die Gesamtheit der Heiligen Schrift. Drittens das Zentrum und Ziel der Heiligen Schrift. Ich habe vorhin ein bisschen was über den Zusammenhang, über den Kontext gesagt. Und zum Kontext gehört auch, dass wir heilsgeschichtlich lesen. Das ist ein Wort, das heute nicht so bekannt ist, das aber, so glaube ich, ganz wesentlich ist an dieser Stelle, nämlich, dass wir neu verstehen, was ist Heilsgeschichte. Auf Englisch redet man von Salvation History. Was ist die Heilsgeschichte? Was ist der große Bogen? Was ist das Zentrum? Worauf zielt es? Martin Luther hat mal das versucht, so auszudrücken, es ist das, was Christus treibt, also was Jesus ins Zentrum stellt. Und wir wissen, das Zentrum der Heiligen Schrift ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Er ist das eine Wort Gottes. Und die Heilige Schrift ist das Wort, das über ihn redet und von ihm bezeugt. Im Alten Testament wird es vorbereitet und geht auf Jesus hin. Und im Neuen Testament wird das Jesus-Ereignis, Kreuz und Auferstehung und sein Leben, wird beleuchtet und wird interpretiert. Also es ist ein Zentrum der Heiligen Schrift, das ist Jesus. Und es gibt aber auch einen Maßstab, nämlich die Bestätigung durch das Neue Testament. Ich gebe euch ein Beispiel. Manchmal wird so gesagt, ich kann doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. Ich will doch nicht gegen die Leute kämpfen. Ja, also so wie Josua und die das Land da eingenommen haben, dann gekämpft haben gegen die Kanaaniter. Würde ich sagen, ja, wenn du heilsgeschichtlich liest, weißt du, dass das in einer ganz bestimmten Zeit, für einen begrenzten Zeitraum, für diese Situation galt. Und auch, wenn man es genau nimmt, dass die Israeliten sowieso nicht alle umgebracht haben, weil die haben sich mit denen vermischt und die sind noch hinter Jahrhunderte später, sind noch die ganzen Kanaaniter da, bringen ihre Baalskulte. Also so totale Vernichtung war das gar nicht. Aber es wird auch gesagt, dass Gott dieses Volk nach Ägypten führt, 400 Jahre, so und so viele Generationen, weil die Bosheit der Kanaaniter noch nicht erfüllt ist. Und das Gericht Gottes über die Kanaaniter, das ist sozusagen erst dann reif, wenn es reif ist. Also hier haben wir keine Aufforderung, dass Leute, die auf Gottes Seite stehen oder meinen zu stehen, sozusagen jetzt dem heiligen Krieg gegen alle möglichen Leute kämpfen sollen. Sondern das ist eine ganz bestimmte Situation. Übrigens anders im Koran, wo in der Sure 8 ganz deutlich als letzter Sure, die offenbart worden ist, ganz deutlich gesagt wird, dass dieser Kampf sozusagen eine grundlegende Aufgabe des Gläubigen sei. Aber hier ist es so, in der heilsgeschichtlichen Einordnung sagt dann Jesus, ihr habt gehört, liebet eure Nächsten, aber hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Das heißt, es gibt sozusagen einen Maßstab, der von Jesus herkommt. Und dieser Maßstab, der von Jesus herkommt, interpretiert auch das Alte Testament. Noch ein anderes Beispiel. Der Kampf Elias gegen die Baalspriester, 1. Könige 18. Da wird uns berichtet, dass es diesen, kennt ihr alle vielleicht aus dem Kindergottesdienst oder sonst, lest mal nach, da werden diese, gibt es sozusagen ein Final Showdown zwischen, endgültige Abrechnungen zwischen Elia, dem einen Prophet Gottes, und diesen 450 Baalspriestern und 400 Priestern der Astarte, oder die Zahl ist umgekehrt, auf jeden Fall. Da ist die Masse. Und dann heißt es so, das ganze Volk versammelt sich und dann beten die und sagen, welcher Gott vom Himmel Feuer werft, der soll der wahre Gott sein. Und die Baalspriester, die kriegen das sozusagen Pole Position, die dürfen anfangen und die tanzen da rum und tanzen und ritzen sich und es passiert nichts. Und dann fängt Elia an zu spotten und sagt, ist euer Gott vielleicht am Schlafen oder ist er gerade auf Toilette oder was ist eigentlich los hier, wieso macht er nichts? Und dann betet er, um das zu machen, kennt das Feuer fällt vom Himmel. Und dann heißt es, dass er nicht alleine, sondern dann alle 450 Baalspriester und 400 Astarte-Priester, wie auch immer, umgebracht haben. So. Jetzt kann man das mal in dem Zusammenhang sehen, als zwischen dem ersten und dem zweiten Punischen Krieg die Karthager gegen Rom kämpften und verloren haben. Und die Karthager und die Phönizier, ist ja das Gleiche, die sprachen ja sogar Hebräisch, Phönizisch da in Karthago, die Punia, kann man noch bei Augustinus nachlesen. Als die beim ersten Punischen Krieg verloren haben, haben die erst einmal, um die Götter günstig zu stimmen, damit sie gewinnen gegen die Römer, 500 Kinder der Sklaven getötet. Und als das da nicht nützte, haben sie noch 300 eigene Kinder geopfert. Das war der Baalskult. Wir sagen, oh Mann, das ist aber ein bisschen religiös intolerant. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, was das für eine Religion war, mit Kinderopfern, mit Grausamkeit, mit einer Verherrlichung der Sexualität über Gott und also der Baal, das waren alles diese Phallusstatuen von und so weiter. Das war eine sehr brutale, grausame Religion. Jetzt sagen wir heute immer, Elia, hättest du den nicht in den Umerziehungscamp schicken können, ja, dass die bisschen zum Jahwe-Glauben irgendwie überzeugt werden. Gut, mögen wir vielleicht aus heutiger Sicht sagen, aber damals war es ganz klar. Heißt das jetzt aber, dass ich die Bibel wörtlich nehme in dem Sinne, dass ich rumschaue und sage, wo ist hier in Marburg ein Balzpriester und den bringe ich jetzt um? Ja, das ist nicht so, sondern da ist ganz eindeutig, dass der neutestamentliche Weg des geistlichen Kampfes, den wir ja hier lesen im Alten Testament, dass dieser neutestamentliche Weg des geistlichen Kampfes ein anderer ist. Nämlich, da heißt es zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 10, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Die neutestamentliche Gemeinde, das Gottesvolk des neuen Bundes, kämpft den geistlichen Kampf durch das Wort und das Gebet und durch den Dienst und wenn es sein muss, auch durch das Martyrium. Das ist der Weg. Ist aber nicht der Weg zu kämpfen mit dem Schwert, so wie es damals war. Also das ist jetzt nur ein paar Beispiele, die sicher auch aufregend sind, natürlich, weil sie so an die Substanz hier gehen, wie verstehen wir die Bibel, von dem, dass wir die Bibel heilsgeschichtlich lesen müssen. Also die Frage ist immer, was bestätigt Jesus, was bestätigt das Neue Testament? Das Heiligkeitsgebot ist bestätigt. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Wird wiederholt in der Bibel, sowohl von Jesus selbst in der Bergpredigt, als auch zum Beispiel im ersten Petrusbrief. Aber was für das Volk Israel spezifisch gesagt wurde, Landnahme, Tempelkult und so weiter, das ist nicht Teil unseres Auftrages. Deswegen müssen wir auch keine Schofarhörner blasen. Dürfen wir zwar, aber ist jetzt nicht besonders heilsentscheidend. Ja, also es gibt hier eine ganze Reihe Dinge, die man weiterhin. Die ethischen Regeln des Alten Testamentes werden wiederholt, sogar verstärkt von Jesus. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anschaut, sie zu begehren. Ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du sagst zu deinem Bruder, du Idiot, dann hast du eigentlich schon das Höllenfeuer verdient. Also die Bestätigung und Verstärkung auch dessen, was das Alte Testament sagt durch Jesus, das ist wichtig, hier in diesem Zusammenhang Heilsgeschichte. Und dann, ich komme jetzt so langsam auf die Zielgerade, ich habe was gesagt über den Kontext, ich habe was gesagt über die Einordnung in die Heilsgeschichte. Ich will noch etwas sagen über die wunderbare Bildersprache der Bibel. Wollen wir die Bibel wörtlich nehmen? Auf jeden Fall, aber wir wollen sie wörtlich nehmen als das, was sie ist. Jesus konzentriert lesen, Kontext beachten, heilsgeschichtlich verstehen, aber dann auch die wunderbare Bildersprache. Und das schaffe ich jetzt nicht aus Zeitgründen, euch das ganze Kapitel 1 von Offenbarung vorzulesen, aber vielleicht habt ihr das ja in Erinnerung. Diese Vision, die Johannes der Seher auf Patmos hat, wo er Jesus sieht. Und da heißt es, dass da zwischen den Leuchtern einer steht, der hat seinen Kopf und Haare waren leuchtend weiß wie Wolle, seine Augen waren wie ein Feuerstrahl, seine Füße waren wie Erz, das im Feuerofen bis zum Glühen erhitzt wurde und seine Stimme wie das Getöse großer Wassermassen und so weiter. Fällt euch was auf? Mir fällt das Wort wie auf. Wie? Wie heißt, hier ist eine Bildersprache. Ja, ein Schwert kommt aus seinem Munde, seine Augen sind wie Feuer. Das ist eine Bildersprache, das ist eine wunderbare Bildersprache. Aber es ist eine Sprache, wo ich sage, wörtlich nehmen heißt jetzt nicht zu sagen, Jesus hat ein Schwert im Mund stecken, sondern zu verstehen, was diese Bildersprache bedeuten will. Nämlich, dass er das autoritative Wort sprechen kann. Wir merken, Johannes kommt an die Grenze der Sprache. Er hat ein unglaubliches Bild, die ganze Offenbarung ist voll davon. Viele Symbole, sind sie wörtlich zu nehmen? Ja. Aber als das, was sie sind, nämlich als der stammelnde Versuch, die überwältigende Wirklichkeit Gottes in menschlicher Sprache auszudrücken. Das heißt, was Johannes hier sieht, ist wahr, aber es ist nur ein unzulänglicher Ausdruck einer noch größeren Wirklichkeit. Es ist durch die Symbolsprache nicht weniger wahr, sondern noch mehr. Also, abschließend, können wir die Bibel wörtlich nehmen? Unbedingt. Wie sonst? Ja, wenn ich lese, Jesus weinte, heißt das nicht, Jesus lachte. Ist ja klar. Immer zweitens im Kontext lesen. Im kleinen Kontext des direkten Zusammenhangs, aber auch im großen Kontext der gesamten Heiligen Schrift. In einer Jesus-zentrierten und heilsgeschichtlichen Deutung und in ehrfürchtigem und genauen Hinschauen und im Lernen von den Vätern und Müttern, die vor uns gegangen sind und die Heilige Schrift gelesen und ausgelegt haben. Dann wird die Bibel für uns zur Leuchte des Fußes und zum Licht auf dem Wege. Eine kleine Geschichte zum Abschluss. Corrie ten Boom, die holländische Evangelistin, die, weil sie Juden versteckt hatte mit ihrer Familie, im Konzentrationslager war. Ihr Vater ist dort gestorben, ihre Schwester Betsy ist dort gestorben. Ist hinterher als Botschafterin der Versöhnung und Botschafterin Jesu durch Deutschland, durch Holland, durch die ganze Welt gezogen. Und sie war eine Frau, die auch an die Gaben des Geistes glaubte. Und in irgendeinem Vortrag in Deutschland hat sie dann gesprochen über die Gabe des Sprachengebets und dass Christen Autorität über die bösen Geister haben und hat daraus zitiert aus Markus 16, Vers 17. Da heißt es, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird gut werden mit ihnen. Dann kam ein deutscher Theologieprofessor, es schreibt sie in einem ihrer Bücher hinterher zu ihr und sagte, ja, aber Frau ten Boom, wissen Sie denn nicht, dass das der falsche Markus-Schluss ist? Ja, also ab Markus 16, Vers 9 ist irgendwie ein Abbruch in manchen Manuskripten und dann gibt es so ein, so lernen wir das in der Theologie, der falsche Markus-Schluss. Irgendwie, ne? Und dann sagt Corrie ten Boom, ist das nicht wunderbar, was Gott schon durch den falschen Markus-Schluss tun kann und was der uns für Zusagen da gibt? Also, wie wörtlich kannst du die Bibel nehmen? So wörtlich, wie du willst, es ist deine Entscheidung. Herr, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Gib uns Ehrfurcht, gib uns Aufmerksamkeit, gib uns Gehorsam, nicht nur zu hören, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.